Wir hören die Lesung aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 14, Vers 32 bis 42.
Und sie kommen an einen Ort, der Gethsemane heißt. Und er sagt zu seinen Jüngern: Bleibt hier sitzen, solange ich bete. Und er nahm Petrus und Jakobus und Johannes mit sich und er begann zu zittern und zu zagen. Und er sagte zu ihnen: Meine Seele ist zu Tode betrübt. Bleibt hier und wacht. Und er ging ein paar Schritte weiter, fiel zu Boden und betete, dass, wenn es möglich sei, die Stunde an ihm vorübergehe. Und er sprach: Abba, Vater, alles ist dir möglich. Lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Und er kommt zurück und findet sie schlafend. Und er sagt zu Petrus: Simon, du schläfst. Vermochtest du nicht eine Stunde wach zu bleiben? Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist ist willig, das Fleisch aber schwach. Und wieder ging er weg und betete mit denselben Worten. Und wieder kam er zurück und fand sie schlafend. Denn die Augen waren ihnen schwer geworden und sie wussten nicht, was sie ihm antworten sollten. Und er kommt zum dritten Mal und sagt zu ihnen: Schlaft nur weiter und ruht euch aus. Genug, die Stunde ist gekommen. Jetzt wird der Menschensohn in die Hände von Sündern ausgeliefert. Steht auf, lasst uns gehen. Seht, der mich ausliefert, ist da.
Singen zusammen: Veni Sancte Spiritus, komm Heiliger Geist, damit wir deine Worte verstehen, deine Tiefe. Das brauchen wir. Viermal 514, Veni Sancte Spiritus. Liebe Gemeinde, mir fällt oft, dass das Thema von der eigenen Begrenztheit, vom eigenen Unvollkommensein, dass das viele Christinnen und Christen dort beschäftigen. Viele fragen sich, wie kann es sein, dass ich selber und viele von meinen Glaubensgeschwistern zu so viel Negativem fähig sind, obwohl wir doch an Christus glauben und ihm möchten oder tun nachfolgen. Und die andere Frage, kann mir Jesus mit all meinen Schwächen und meinem Versagen, kann er mich überhaupt brauchen? Oder stand ich dem vollkommen im Weg? Ich weiss, das ist ein riesiges Thema und man kann es nicht erschöpfend jetzt in einer Predigt da abhandeln, aber ich möchte einen Aspekt weitergeben, der mir wichtig geworden ist. Es ist erhellend, wie unterschiedlich die beiden Jünger, der Petrus und der Judas, mit dieser Herausforderung umgegangen sind. Und ich bin heute ein bisschen gemein. Der Petrus kommt gut weg am Schluss, der Judas nicht. Aber es geht jetzt nicht darum zu sagen, der eine ist ein guter Mensch, der andere ein schlechter Mensch. Es sind zwei Wege, wo sie gegangen sind und wo uns heute etwas zeigen können. Auf den ersten Blick nämlich erscheint im Neuen Testament Judas, der böse Verräter, zu sein. Und der Petrus ist der einsichtige Jünger, der später dann Karriere macht. Aber zumindest am Anfang sind sich beide viel näher gestanden, als man einmal denkt. Beide haben sich mit ihren Absichten Jesus in den Weg gestellt und beide haben versagt. Fangen wir mal beim Petrus an. Wo der Jesus seinen Jüngern mal erzählt hat und gesagt hat, es kommt eine Zeit, wo ich muss leiden, wo ich ausgeliefert werde und wo ich werde sterben, kommt der Petrus und steht grossspurig vor Jesus an und posaunt raus, nein, nein, so etwas Schlimmes darf niemals passieren. Wahrscheinlich hat er gedacht, ich tue den dann schon beschützen vor dem, also wenn es dann hart wird. Wo Petrus so grossspurig auftritt, tut Jesus ihn ganz schroff oder ganz brutal in seine Schranken weisen oder auch zurückweisen. Er sagt sogar zum Petrus, geh weg von mir, Satan. Das ist schon sehr direkt und sehr scharf. Du willst mich zu Fall bringen, was du denkst, kommt nicht von Gott, sondern ist menschlich. Und etwas Zweites, das kennen wir wahrscheinlich auch, kurz vor der Kreuzigung von Jesus behauptet der Petrus ganz kühn, Jesus, also ich werde dich nie verlassen. Ich stand immer an deiner Seite und gang durch alles durch, komme, was wolle. Und wir wissen, was eng wird, wo Jesus überliefert wird, vor das Gericht kommt und ein paar merken, oh, da ist doch der Petrus, du gehörst auch zu denen, sagt er, was, ich, nein, nein, nein. Ich habe noch nie etwas gehört von dem Jesus, ich kenne den nicht. Also sehr feige. Der Petrus scheitert kläglich. Offenbar hat der Petrus Selbstüberschätzung. Das gehört wahrscheinlich zu ihm. Der Judas auf der anderen Seite, er hat ein anderes Problem. Und zwar ein Problem mit Geld. Ausgerechnet er, das finde ich bezeichnend, ausgerechnet er bekommt als einziger von den Jüngern eine offizielle Aufgabe. Die Verwaltung von der gemeinsamen Kasse. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr in einem Verein sind oder wir hier in der Kirche, wenn wir eine Kasse suchen, dann suchen wir jemanden, wo man sich darauf verlassen kann. Und das ist ein wichtiges Amt. Also, und bei den Jüngern hat sich umgesprochen, dass der Kassier nicht so die ideale Wahl gewesen ist. Es heißt im Johannesevangelium Kapitel 12, Judas verwaltete die gemeinsame Kasse und entwendete immer wieder etwas von dem, was hineingelegt wurde. Nicht gerade ein schöner Zug, also, etwas rausnehmen. Er war ein Dieb gewesen. Und einen ähnlichen grossen Dämpfer wie der Petrus bekommt der Judas beim letzten Obigmoll. Jesus hat das Vorhaben, dass der Judas ihn wird verraten, überliefern, hat er schon gewusst gehabt. Und Jesus hat das laut ausgesprochen gehabt, vor allen. Es heisst, Jesus nahm ein Stück Brot, tauchte es in die Schüssel und gab es Judas, dem Sohn von Simon Iskariot. Er gibt es ihm ganz bewusst. So wie Judas das Brotstück genommen hatte, ergriff der Satan, da kommt schon wieder, Besitz von ihm. Und da sagte Jesus zu Judas, tu das, was du vorhast, und tu es bald. Und als Judas das Brot gegessen hatte, ging er sofort hinaus. Es war Nacht. Bis zu dem Punkt an sind Petrus und Judas ganz ähnlich und keiner ist eindeutig besser als der andere. Aber jetzt ist die Frage, wie gehen die beiden weiter mit ihrer dunklen Seite und auch mit dem Scheitern? Von Petrus wissen wir, er sieht ein, dass er versagt hat. Es reute ihn, heisst es später einmal. Er weinte bitterlich, als er eingesehen hat, dass er im entscheidenden Moment nicht zum Jesus hat stehen konnte. Und das heisst, er ist zurückgekehrt zu den anderen Jüngerinnen und Jüngern. Der Judas auf der anderen Seite, der verschwindet, nachdem er Jesus verraten hat. Und es heisst wörtlich, im Dunkel der Nacht. Es ist so, wie er ins Dunkle geht und der Petrus ins Helle. Und das Tragische ist, dass der Judas die Dunkelheit nicht aushaltet. Das Alleinsein mit seinem Versagen. Und das heisst, er hat sich später selber getötet. Also ein sehr trauriges Ende von der ehemaligen Nachfolger von Jesus. Dunkel, allein, verzweifelt. Und der Petrus so sagt, ich muss zurückgehen, ich muss ins Helle gehen mit dem Dunklen, was ich gemacht habe. Also, der Petrus erkennt seine Schwäche und gerade aus dem Grund bleibt er beim Jesus, also im Licht. Er hofft, dass er ihm trotzdem eine Zukunft gibt. Und er bekommt die Zukunft. Der Petrus wird ja die tragende Gestalt in der Urgemeinde. Und etwas finde ich noch verblüffend und tut mir immer wieder gut. Nachdem Jesus so verstanden ist und er weiß, was der Petrus falsch gemacht hat und der Petrus weiß auch nach der Auferstehung von Jesus, wie er versagt hat, kommt nicht der Moment, wo Jesus ihm sein Versagen an den Kopf wirft, so nach dem Motto, Petrus, also wenn jetzt noch eine Rolle will spielen in meinem Reich, müssen wir noch mal ein paar heikle Punkte ansprechen, he? Und das angehen, damit du in Zukunft besser handeln. So ein Debriefing einmal. He? Und den Mann wieder ein bisschen auf Kurs bringen. Das macht Jesus überhaupt nicht. Er fragt ihn dreimal, Petrus, hast du mich gern? Liebst du mich? Er sagt nicht, Petrus, Punkt 1, dort hast du versagt, Punkt 2, dort, das müssen wir es durcharbeiten. Und Jesus weiß, was er falsch gemacht hat. Er fragt dreimal, liebst du mich? Und Liebe heisst, möchtest du mit mir verbunden sein? Und der Petrus merkt, auf das kommt es drauf an. Das ist auch die Frage an uns, wenn wir einmal frustriert sind wegen unserem Versagen oder wenn wir anstehen und zurückschauen und denken, uiuiui, dort bin ich nicht so christlich gewesen, wie ich hätte sollte und dort auch nicht. Jesus fragt nicht, aha, jetzt gehen wir mal Punkt für Punkt durch. Er fragt zuallererst, hast du mich noch gern? Möchtest du mit mir verbunden bleiben? Trotzdem. Oder er fragt auch, willst du dich von mir lieben und leiten lassen, mit all deinen Verfehlungen, mit all deinen Sünden, oder möchtest du dich verstecken und weggehen und ins Dunkle gehen mit dem, in die Einsamkeit? Was möchtest du? Noch einmal, Judas, der erkennt seine Verfehlungen, er weiß, was er falsch gemacht hat, aber er geht in die Nacht, er bleibt mit seiner dunklen Seite allein im Verborgenen, hält es nicht mehr aus und wählt tragischerweise den Tod. Ich stelle mir vor, was wäre passiert, wenn der Judas schon früher einmal gesagt hat, Jesus, du willst mir Kasse anvertrauen? Ehrlich gesagt, habe ich schon ein bisschen das Geldproblem und ich bin nicht sicher, ob ich eine gute Wahl bin für das. Also wenn er dazu gestanden wäre und Licht in die Seiten hineingebracht hätte. Wahrscheinlich wäre er einen ganz anderen Weg gegangen. Von einem gesunden Weg zur Veränderung, wo Judas gut getan hat und wo allen anderen auch gut getan hätte. Aber schon dort hat er nicht zugegeben, dass er ein Problem mit Geld hat. Er hat es im Dunkeln gelassen und hat dort ab und zu in die Kasse reingelangt. Wenn wir sie beide einmal verlassen, es fällt auf, dass Petrus und Judas und die anderen Jünger, die sind etwa so 1 bis 3 Jahre ganz eng mit dem Jesus verbunden, können ihn alles fragen, werden Zeuginnen und Zeugen von Wunder, von Liebe, von Zuwendung, von positiver Grenzüberschreitung. Aber sünd- und fehlerlos wird kein einziger. Obwohl sie so eng zusammen sind mit dem Jesus. Sie werden nicht fehlerlos, sie werden nicht sündlos. Und gegen das Ende, wenn sie endlich begriffen haben, um was es geht und wer Jesus ist, versagen sie reihenweise. Das heisst, bei der Kreuzigung von Jesus haben sie sich alles im Staub gemacht. Die Frauen sind noch dort gewesen. Ein Johannes so halb aus Distanz und die anderen, uiuiui, weg, es ist vorbei. Noch etwas finde ich schön. Jesus nennt die Versager bis zum Schluss seine Freunde. Wo er schon weiss, das kommt nicht gut mit denen, die begreifen es immer noch nicht ganz, und wo er auch schon weiss, dass Judas ihn mit verroten tut, er allen die Füße waschen. Auch im Judas. Er tut das Abendmahl, das Brot und der Wein mit allen Teilen. Obwohl er weiss, die werden mich verloren und so ganz sünd- und fehlerlos sind die nicht. Ist für Jesus offenbar kein Problem, um ihnen zu dienen, mit ihnen zusammen zu sein, mit ihnen Gemeinschaft zu haben. Der Paulus sagt später mal etwas ganz Interessantes und es lohnt sich einmal ganz genau anzuschauen, was da nämlich steht. Er sagt im 1. Timotheusbrief, sagt der Paulus, Christus ist in die Welt gekommen, um Sünder zu retten. Auf dieses Wort ist Verlass. Es ist eine Botschaft, die vollstes Vertrauen verdient, und jetzt kommt's, und einen größeren Sünder als mich gibt es nicht. Er sagt nicht, einen größeren Sünder als mich gab es nicht. Es ist Präsenz, gibt es nicht. Also obwohl der Paulus ein ist, der Feuer und Flammen ist für das Evangelium, oder Jesus durch und durch will kennen und für ihn und mit ihm unterwegs ist, sagt der Paulus, einen größeren Sünder als mich gibt es nicht. Er sagt nicht, früher bin ich das gesehen und seit ich mit Jesus unterwegs bin, ha, ist alles gut und so, jetzt kann ich stolz sein. Er ist immer noch. 1. Timotheus, Kapitel 1, Vers 15. Und ich glaube, mit diesem Paradox dürfen wir oder sollen wir auch leben. Bei Jesus bleiben, aber wir werden nie sündlos. Ich weiß, es ist eine Spannung, aber der große Punkt ist, bleib trotzdem bei ihm. Er will das so. Noch ein letzter Gedanke. Es ist klar, ethisch und moralisch aufrichtiges Verhalten, das gehört zum christlichen Glauben. Und wenn andere zu Schaden kommen wegen uns, dann ist ganz klar, dann ist Gottes Wille, Jesu Wille, dass wir das in Ordnung bringen. Aber persönliche Mängel sind unsere ständigen Begleiter. Und der Judas hat gedacht, er könnte mit seinem Versagen nicht mehr unter die Augen von Jesus treten und auch nicht mehr Gemeinschaft haben mit den anderen Jüngern. Er ist ins Dunkle gegangen, ins Alleinsein. Und das war ein tragischer Fehler gewesen. Der Weg von Petrus ist der andere Weg, es ist der Weg von der Umkehr, es ist der Weg von einer schonungslosen Offenheit, die sagt, Herr Jesus, ich krieg das nicht an. So wie du mich möchtest haben, ich bin es einfach nicht. Ich gebe mir zwar Mühe, aber ich bin es nicht. Und die Erkenntnisse, wir können ganz ehrlich sagen, das ist sicher etwas Ernüchterndes, vielleicht auch demütigend ist das, wenn wir von Gott so sind, hey, so wie du mich möchtest haben, ich schaffe es nicht. Aber es ist so etwas Befreiendes, vor ihm die Offenheit zu haben, ans Licht gehen und das zusagen. Offen, bekennen, so bin ich. Das ist keine billige Entschuldigung, sondern das ist so der ernst gemeinte Anfang, wie Gottes Kraft trotz allen Mängel in uns kann wirken, mit uns eine Geschichte macht, mit uns unterwegs ist. Bleiben in diesem Licht. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Manchmal befreit uns Gott von einem Mangel, den man hat, und andere bleiben. Der Paulus sagt, ich habe so einen Stachel im Fleisch, der bleibt immer. Und nicht selten lässt uns Gott die Mängel, um uns zeigen, dass wir auf seine Gnade sehr wohl angewiesen sind. Der Paulus deutet es so. Das ist Stachel im Fleisch, das man hat. Er sagt, damit ich mich nicht überhebe und denke, so jetzt, ich bin mal da, was begriffen hat. Er sagt, es lässt mich immer demütig bleiben und durstig und hungrig, dass Gott sich mir zuwendet. Und das ist der entscheidende Punkt. Im christlichen Glauben geht es wahrscheinlich nicht darum, was muss ich alles machen, damit ich fehlerlos werde. Es geht vielmehr darum, dass wir unsere Schwachheit mit Christus teilen, mit ihm verbunden bleiben, bei ihm bleiben, geduldig sind. Das ist das, was er will. Und so kann eine Veränderung passieren. Das ist ein Aspekt. Ich glaube, es gibt ganz viele andere Sachen zu diesem Thema. Aber ich glaube, in Einsamkeit gehen, ins Dunkle, sich schämen, ist ein Weg, der nicht zum Leben führt. Aber ans Licht gehen, trotzdem bei Jesus bleiben. Trotz Mängel, ich bleibe bei dir, ist für einen christlichen Glauben eine ganz wichtige Basis, wo man ganz tief innen darf haben und auf dem aufbauen und schauen, was gibt es noch alles, damit ich auf einem guten Weg bin. Aber diese Basis, die muss gelegt sein. Ich komme ganz zum Schluss und jetzt kommen wir auch zur Lesung zurück. In einer kleinen, aber wichtigen Szene im Garten Gethsemane, wo du gelesen hast vorher, Dirk, wird das deutlich. Du hast gelesen gehabt, Jesus, er wird ängstlich, er ist sogar verzweifelt über das Leiden, das ihm bevorsteht. Und da bittet er, dass der Petrus, der Jakobus und der Johannes, dass sie in seiner Nähe bleiben und den beten für ihn. Er sagt, bleibet hier und wachet mit mir. Und nicht nur der Petrus, auch die beiden anderen Jünger sind bisher nicht nur positiv aufgefallen. Und sie schlafen sogar ein, mehrmals. Sie schaffen es nicht, oder? Aber Jesus will trotzdem, dass sie mit ihm verbunden bleiben. Für ihn beten, dass sie da sind. Leute, die viele Fehler haben. Leute, die versagen. Jesus sagt zu ihnen, bleibt hier, bleibt bei mir, wacht mit mir. Noch einmal, Jesus sucht keine fehlerlosen Nachfolgerinnen und Nachfolger, er sucht solche, die bei ihm bleiben. Und das ist ein wichtiger Grund für einen christlichen Glauben. Bleiben, am Licht, verbunden bleiben. Jesus sucht das, es ist sein Wille. Darum machen wir jetzt Folgendes, wir singen das Lied am Schluss von der Predigt. Stese, bleibet hier und wachet mit mir. Und dann nehmen wir Fürbittgebet und dann erst hören wir das Zwischenspiel. Bleibet hier und wachet mit mir. Das ist die Nummer 294 und wir singen das dreimal durch.